B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Auf den ersten Ton verspricht sie selten gefälliges Hörvergnügen. Unbequem, fast trotzig widersetzt sie sich unseren Hörgewohnheiten. Wer auf sie eingeht, dem erschließen sich neuartige Klangwelten. Das verspricht sie uns, die neue Musik. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Heute zu einem musikalischen Thema, wie wir gerade schon gehört haben, nämlich dem Verhältnis von zeitgenössischer Kunstmusik. Das war das, was gerade im Hintergrund schon mal anlief, und Popmusik. Und ich habe vorhin mal die These aufgestellt, dass neue Musik ein bisschen mehr Pop braucht. Und dazu begrüße ich im Studio ganz herzlich Katharina Bäumel, Musikerin und Komponistin, die auch ein Musikinstrument mitgebracht hat, Oboistin. Sie spielt viel in Kirchen und wird morgen auf dem Forum Neue Musik auch das Eröffnungskonzert spielen, kommt gerade auch aus dem Proberaum. Grüß dich.
Genau, hallo.
Zu ihrer Seite sitzt Siu Isabel Numba-Djum. Sie kommt aus Kamerun und gehört zum Duo Siu in Hell. Das ist der D-Radio-Wissen-Beitrag morgen beim Forum Neue Musik. Und sie hat die Gemeinsamkeit mit mir, dass ihr Vater auch Pfarrer ist. Und wir werden auch über ihre Musik nachher sprechen. Herzlich
Hallo.
Willkommen. Frank Kämpfer sitzt an meiner linken Seite, Musikjournalist, künstlerischer Leiter des Forums Neue Musik. Er, mal gucken, ob er mir so wohlgesonnen heute bleibt. Er kennt sich natürlich in Sachen Neue Musik bestens aus und hat ziemlich viel Wissen, das wir gleich noch hören werden. Hallo Frank.
Hi.
Und aus der Online-Redaktion ist Kathi Ziegler dabei. Kathi, bei dir weiß ich noch gar nicht, wie ist dein Musikgeschmack? So
sehr gemischt, sehr vielfältig, und ich muss zugeben, ich war schon in Konzerten neuer Musik, ja, die mir auch gefallen haben.
Ja, auch gefallen. Sehr schön. Vielleicht sollten wir grundlegend erstmal klären, eine Definition heranführen. Was ist eigentlich neue Musik? Also ich habe ja in der Einleitung ein bisschen gesagt, es klingt ja ein bisschen unbequem, ein bisschen trotzig. Frank, wie würdest du neue Musik definieren?
Also für mich persönlich und im Radio und meiner Arbeit ist neue Musik das, was heute komponiert wird. Also ja, nicht Stockhausen, nicht Boulez, nicht Schönberg oder Anton Webern oder Stravinsky oder Bartok. Die sind für mich Geschichte der Moderne und Geschichte der neuen Musik. Aber die neue Musik, die mich interessiert und die ich versuche umzusetzen, zu produzieren und beim Deutschlandfunk natürlich hauptsächlich und heute bei D-Radio Wissen auch zu vermitteln,
ja,
wichtiges Wort, das ist die Musik, die heute entsteht. Und von jungen Leuten, auch von älteren Herrschaften. Beim Forum haben wir auch einen Herrn, der schon fortgeschrittenen Alters ist. Der hat aber kurzerhand innerhalb von ein paar Wochen ein großbesetztes Stück komponiert, wird ja Samstag uraufgeführt. Also das, was heute entsteht und was damit auch Bezug nimmt auf die unmittelbare Gegenwart. Das ist neue Musik. Natürlich im Ernst, im E-Musikbereich, ne? Im ja, Klassik.
Macht man die Unterscheidung noch? Das habe ich mir nämlich gefragt. Also E-Musik, U-Musik, das ist doch eigentlich ein alter Hut, oder?
Na, seitdem es eigentlich keine strenge Marschrichtungszahl für die Avantgarde mehr gibt, seit etwa 20, 30 Jahren, und wir uns in einem postmodernen Zeitalter befinden, in allen Künsten, mhm, ja. Seitdem gibt es eine Vielzahl von Stilen, die auch zunehmend gleichberechtigt nebeneinander stehen, und der Markt, der Veranstaltungsmarkt, mhm, der CD-Markt, der ja natürlich in der E-Musik nicht zu vergleichen ist mit dem in der Unterhaltungsbranche, ne? Ich war mhm, viel kleiner, der entscheidet so ein bisschen mit, was gerade en vogue ist. Ja? Und es mhm, gibt also Spezialfestivals, da sind seit 10 Jahren immer die gleichen 10 Komponisten. Mhm. Und dann gibt es so mutige, zu denen ich auch unser Forum zähle natürlich, die immer auf der Suche nach Neuen sind. Und wenn man den Flyer oder das Programmheft aufblättert, dann kennt man die meisten Namen nicht. Punkt.
Frank, kurze Frage, hast du schon mal zu neuer Musik getanzt?
Nein, ich könnte es mir aber sicher vorstellen.
Ja?
Ich kann
Wie
überhaupt
sieht
nicht
das aus? Ich habe mich ja heute nämlich gefragt, also es ist ja, wahrscheinlich geht es in die Richtung Ausdruckstanz, oder?
Bestimmt, obwohl es nicht aussieht wie Pina Bausch oder ja, Gret Paluca, aber ich könnte mir es gut vorstellen, vielleicht so nach 2, 3 großen Glas Wein. Wir können es auch mal ausprobieren, aber nicht jetzt, dass man sich dazu körperlich bewegt. Mhm. Weil das wurde ja von gewissen Leuten der neuen Musik auch abgesprochen, mhm, dass sie etwas Körperliches hat, dass sie von Menschen gemacht wird. Der Mensch, der Körper, hatte total zurückzutreten hinter Zahlenoperationen, hinter Materialarbeit. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen Spielereien, aber hinter der mhm, Arbeit des Materials. Das Material und die hundertprozentige Definition des Materials stand bei einigen Komponisten zeitweise sehr stark im Vordergrund. Mhm. Aber es gibt natürlich in der großen Bandbreite ganz viel anderes. Und die Musik ist ja ursprünglich eigentlich, das werden die beiden Damen auch gleich illustrieren können, Musik ist erstmal im Machen, im etwas ganz Körperliches, ja?
Ja.
Nichts Geistiges, kein Computer, sondern Musik, Körper, Instrument, Atem, Luft, Kraft und so weiter und so fort.
Sehr gut.
Und natürlich Sinnlichkeit, Spaß, Bewegung. Ja. So, insofern ist der Tanz, die freie Bewegung zu neuer Musik nicht aus der Luft gegriffen. Ich lache nicht drüber.
Katharina, eher tanzen oder eher Musik machen bei dir?
Ich glaube, das sind schon zwei ganz verschiedene Sachen. Allerdings gibt es tatsächlich nicht so eine ganz genaue Trennung. Mhm. Wenn wir auf der Bühne stehen, ich muss jetzt noch schnell dazu sagen, ich komme eigentlich aus der alten Musik. Das kommen wir sicher später noch dazu, genauer zu erklären, was ich jetzt in der neuen Musik mache.
Ja.
Wir spielen immer ohne Dirigent mit meinem Ensemble. Das heißt, man atmet zusammen ein und man bewegt sich auch so durchgedrückte Knie. Das geht gar nicht. Das wissen jetzt alle, die mich genauer kennen.
Improvisation oder wie, würde man sagen?
Auch natürlich. Aber es gibt natürlich die Sachen, die wir machen, die sind aufgeschrieben. Wir halten uns da auch ganz genau dran. Aber es ist eben nicht alles aufgeschrieben. Und wenn man uns auf der Bühne sieht, wenn wir nicht gerade sitzen, da bewegen wir uns natürlich nicht ganz so viel wie im Stehen, aber dann gibt es schon so ein bisschen die Welle in der Gruppe und das ist, glaube ich, auch gut so.
Sio, ist dein Zugang zu neuer Musik?
Ich weiß nicht, ob ich einen Zugang zu neuer Musik habe. Bewegung ist bei mir ein ganz, ganz großes Thema.
Soul-Musik, du bist
natürlich
Gospel-Soul-Sängerin.
Ja, genau, also für mich ist einfach ganz wichtig, dass Musik muss sich gut anfühlen. Und deswegen, das, was vorher gesagt wurde, dass es was mit dem Körper zu tun hat, ist total wichtig. Für mich muss es sich einfach gut anfühlen. Und wenn es sich gut anfühlt und wenn es groovt und wenn es mich berührt und mich trifft, dann
würdest du sagen, dass das, was du machst, ist eher Popmusik? Oder welcher Sparte oder welchem Genre würdest du es denn zuordnen?
Also ich tue mir immer ganz arg schwer, das irgendwo in Schubladen einzuordnen. Ich denke, wir leben inzwischen in einer Gesellschaft, wo alles in irgendwelche großen Schubladen rein muss. Und da weigere ich mich eigentlich. Und deswegen fällt mir das ganz schwer. Ich wir sind so ein Grenzgänger, würde ich sagen. So ein Brückenbauer. Und was die Musik betrifft, das ist ein bisschen von allem. Es ist ein bisschen Pop, es ist... es ist zwischen den Welten, es ist zwischen verschiedenen Polen, es ist kalt und heiß, es ist Himmel und Erde.
Bevor wir reinhören, würde ich gerne mal den Frank fragen, ist das vielleicht der Versuch oder der gelungene Versuch, die Popmusik in, sagen wir mal, zur neuen Musik zu führen?
Nein, nein. Aber wenn ich jetzt so hart Nein sage, dann eröffnet sich natürlich ein Feld, worüber man natürlich länger reden müsste.
Wir haben Zeit.
Und das ist sicherlich ganz schwierig. Also, es gibt, wenn man heute zeitgenössische E-Musik komponiert, einen hohen Standard an Kompositionstechnik. Und es gibt natürlich Leute...
Den hat die Popmusik nicht oder die U-Musik.
Das würde ich jetzt ungerne Nein sagen. Das ist auch, kann auch zu ganz komplexen Resultaten führen. Ja, okay. Also ich bin wirklich ein Laie in der Branche, aber wenn ich allein schon einen super guten Titel von Michael Jackson höre, bin ich überrascht über die Dichte dieses Materials. Ja, das ist natürlich jetzt für die Industrie, da sollen Millionen mitverkauft werden, aber es ist auch, hat auch ein Kunstwerk an Dichte der Substanz. So. Unglücklicher konnte man sich formulieren. Aber ich glaube, es ist deutlich geworden, was ich meine. So, es gibt Komponisten, die versuchen, Pop-Elemente, Rhythmus natürlich hauptsächlich, einzubeziehen in dieses avancierte Elfenbeinturm-mäßige Komponieren. Es gibt Leute, die zurück zur Melodie gehen, vom atonalen, seriellen zurück zur Melodie. Alle diese werden bestraft, gehauen, von den einen, von den anderen glorifiziert, eingeladen. Alles funktioniert irgendwie immer nur begrenzt. Und das Gute ist im Augenblick, dass es relativ flexiblen Markt gibt. Jeder kann da irgendwo seine Bühne finden. So, auch CU wird mit ihrer Musik nicht zu jedem Popfestival eingeladen werden. Und Katharina leider nicht zu jedem alten Musikfestival. Also es gibt eine Auswahl. Wir liegen in einer relativ luxuriösen Zeit, wo es viele, viele Podien gibt, viele Anbieter und wo auch offenbar noch viel Geld im Schwange ist und viel Publikum. Und die elektronischen Medien machen es auch möglich, dass sich jeder sein Zeugs auf seinen Stick oder sein Ohr oder auf sein Handy ziehen kann. So, und es gibt ganz, ganz, ganz viel. Und Popularisierung neuer Musik und Vermittlung neuer Musik, das sind so zwei Grenzbegriffe, die ziemlich aufeinander prallen. So, Ende des
Statements. Ja, das ist Ende. Vielleicht ist es jetzt auch mal in der Zeit, da tatsächlich mal Sio singen zu hören. Die erste Nummer, die ich mitgenommen habe in die Redaktionskonferenz, heißt Lil Sail. Sag uns ganz kurz dazu, Sio, was ist es für ein Titel? Wo kommt der her?
Das ist ein Titel, wo es einfach darum geht, dass wir alle, wenn wir in Beziehungen stecken, oft sagen, ja, wir holen dem Partner vielleicht die Sterne vom Himmel und das kleine Segel hissen wir. Also das ist so, sind so kleine Beispiele. Set a little sail for me. Setz doch ein kleines Segel für mich oder mach dies und jenes. Einfach mal reinspüren und reinhören.
Lil Sail, Nummer von See You in Hell. See You, das klingt großartig. Wie, erklär mir kurz, wie hat's bei dir mit der Musik angefangen?
Kurz kann ich das gar nicht erklären.
Darf auch ein bisschen länger.
Nein, ich war ein etwas, war ein sehr lautes, temperamentvolles Kind. Komme aus einer sehr, aus einer großen Familie. Mein Vater ist afrikanischer Pfarrer. Und bin in Kamerun auf die Welt gekommen. Und mit 2 Jahren hierher nach Deutschland gekommen. Im Übrigen auch hierher nach Köln. Also mein Vater hat hier in Köln-Mühlheim als evangelischer Pfarrer gearbeitet. Meine Geschwister sind hier in Köln zur Welt gekommen. Also von daher gibt's hier eine ganz schöne Verbindung zu Köln. Ja. Ganz toll. Ansonsten war es einfach so, dass mein Vater uns ganz früh mit in den Gottesdienst genommen hat. Und damals haben wir traditionelle afrikanische Lieder gesungen. Und das hat er dann mit mir gemacht und er hat die Trommel gespielt. Djembe oder irgendeine andere Trommel. Und ich musste ihn dann oft begleiten. Und so hat es dann angefangen. Ich habe dann ziemlich früh angefangen, mich mit Gospelmusik zu beschäftigen, mit schwarzer Musik. Vorbilder immer schwierig. Ja, natürlich, so Mahalia Jackson und so, die Klassiker gibt's schon. Trotzdem so richtige Vorbilder für mich sind eher so, ja, so starke Frauen. So, das ist so, das sind so Vorbilder für mich. Aber ich habe mich einfach mit dieser Geschichte der schwarzen Sklaven beschäftigt und bin dann ganz früh eben dazu gekommen, diese Musik zu singen. Ich habe natürlich früher im Keller gesungen, habe irgendwie mit irgendwelchen Rockbands irgendwie ein bisschen rumgejammt in irgendwelchen Proberäumen und nebenher eben mein Vater immer wieder begleitet und bin dann so ganz langsam meine Wege gegangen.
Du sitzt im Gemeinderat in der Stadt Ulm. Ah, das ist schon passiert.
Ich saß.
Okay. Wie ist Ulm musiktechnisch so?
Oh, Ulm ist sehr gut aufgestellt musiktechnisch. Ja? Absolut. Also es gibt eine ganz, ganz große Vielfalt. Es gibt ganz viele tolle junge Bands. Es gibt eine gute Musikbewegung. Es gibt viele kleine Festivals in Ulm.
Wie ordnest du gerade den Umgang mit Gospel- und Soulmusik gegenwärtig ein? Passiert das viel? Findet man das viel?
Ja, jetzt in Ulm oder grundsätzlich generell in Deutschland. Also ich denke, es gibt ganz viel Bewegung da, weil die Gospelchöre schießen aus dem Boden wie nichts. Und ich stelle schon fest, dass die Menschen ein Bedürfnis danach haben nach dieser Musik. Und sich in irgendwelchen Chorgemeinschaften zusammentreffen und dort zusammen musizieren, weil sie in dieser Musik einfach schon so dieses Besondere finden, weil sie einfach die Möglichkeit haben, sich auszuleben, zu tanzen, einen ganz anderen Ausdruck finden in dieser Musik. Und das ist was Schönes, weil ich auch verschiedene Chöre habe zum Beispiel und auch mit Kindern zusammenarbeite, mit Jugendlichen und ihnen diese Gospelmusik näher bringe. Und ich stelle auch fest in der Zusammenarbeit so mit Menschen, dass man ganz schnell einen Zugang zu den Leuten kriegt über diese Musik. Also und man muss sie einfach nur abholen und das ist einfach auch wieder so einen ganz schnellen körperlichen Zugang auch. Also weil diese Musik ist eine sehr körperliche Musik und da muss man ganz schnell reagieren und
Ich wollte gerade sagen, das Motto nämlich der Veranstaltung morgen des Forums ist ja Komponieren im Dialog mit Gott.
Ja.
Ich frage mich, wie, also das ist natürlich eine sehr abstrakte Vorstellung, aber wie komponiert man denn im Dialog mit Gott? Also wie, ist man da textlich gebunden oder ist es eine musikalische Annäherungsweise? Oder?
Also für mich persönlich ist es so, dass ich einfach immer im Dialog mit Gott bin, weil ich einfach so erzogen worden bin und weil ich, ja, diese Werte sind für mich ganz, ganz wichtige Werte und die beschäftigen mich und begleiten mich tagtäglich. Mhm. Und wenn ich dann beim Komponieren bin oder zusammen mit meinem Partner Helmut Hattler neue Stücke, an neuen Stücken arbeite oder auch Texte zu Hause, dann ist es eine Auseinandersetzung mit mir selber. Dann ist es die Auseinandersetzung mit Dingen, die mir wichtig sind, die für mich zu meinem christlichen Glauben gehören. Mhm. Dann sind es Sachen wie Hoffnung, Liebe. Es hat ganz viel mit Wertschätzung zu tun. Mhm. Es hat ganz, ganz viel mit selbst, mit Bewusstsein zu tun. Mhm. Selbstbewusstsein mit selbstbewusstem Leben zu tun. Es hat ganz viel mit Liebe zu tun, mit Respekt, mit der Auseinandersetzung, mit meiner eigenen Auseinandersetzung, mit meiner eigenen Suche nach meiner eigenen Identität. Mhm. Als, Afrodeutsche, kann man schon sagen. Immer im Dialog mit Gott. Mhm. Ja.
Avantgarde und Glaube. Geht sich das aus irgendwie, Frank? Also ist das, wie schlägt man denn da die Brücke? Also ich meine,
die sträuben sich natürlich, die Kirche, die es gibt also eine große Kirchenmusik. Welt in Deutschland. Mhm, und die wird seit Jahren kontinuierlich zielgerichtet, findet dort ein Stellenabbau statt.
Oh, das ist ein Telefon, aber es ist vielleicht gerade, vielleicht
nicht,
ist es ja schon das Kirche, die Kirche, ja, die sich
Gott
hier meldet.
Also, da ist Stellenabbau, es gibt viele Gemeinden, die Kirchenmusik technisch gar nicht versorgt werden können mehr inzwischen. Die Lage ist recht dramatisch und die Katholen und die Evangelien rufen ja auch ständig Alarm. Der Deutsche Musikrat schreibt.
Da fährt ein Auto vorbei.
Genau. Musikrat hat dann immer Aufrufe und so weiter, rettet die Kirchenmusik. Aber da reden wir nicht von neuer Musik, da reden wir von Grundversorgung, von der Orgelbegleitung.
Ich wollte doch gerade sagen, nämlich so ein Kirchenlied wirkt ja überhaupt nicht wie neue Musik.
Und in der Vergangenheit, in der Geschichte, in der Zeit, die Katharina mit ihrem Ensemble bedient, in der Renaissance im 15., 16. Jahrhundert, da war Avantgarde-Musik Kirchenmusik. Mhm. War nicht zu trennen. Der einzige mögliche Auftraggeber und Stofflieferant für avancierte Musik war die Kirche. Und es hat sich irgendwann spätestens im 19. Jahrhundert aufgelöst, mit der Verbürgerlichung der Gesellschaft und des Musikmarktes. Und der Komponist, der sich mit existenziellen Fragen beschäftigt, ist auf sich allein geworfen. Mhm. Und natürlich in der Avantgarde, in dem engen Zirkel, der auch freiwillig nach dem Zweiten Weltkrieg in den Elfenbeinturm marschiert ist, hat sich ja von allen sozialen und gesellschaftlichen Sinnbezügen gelöst, also auch natürlich von der Frage Religion, Glauben, Kirche und so weiter. Mhm. So. Und es gibt jetzt natürlich, die wollen nichts miteinander zu tun haben. Die Kirche sagt, zeitgenössische Avantgarde vertreibt uns die letzten Gläubigen. Mhm. Und die Avantgarde der neuen Musik sagt, ja, ist ganz schön, Glauben und so weiter könnt ihr irgendwie auch komponieren, hat keiner was dagegen, aber würde nie mit Oratorium jetzt nach Donaueschingen fahren.
Ja.
So. Und da ist Nachholbedarf. Und ganz mutige Leute, wie zum Beispiel in Köln Pater Menikes, hat die Kunststation St. Peter gegründet, einen avancierten Organisten geholt, die Orgel aufgerüstet, sodass wir ein sehr experimentelles Instrument haben. Dominik Sustek ist jetzt der Organist, selbst auch Komponist. Und da haben wir am Sonntag beim Forum Neuer Musik, um darauf zurückzukommen, ein sehr spannendes Konzert. Das ist keine liturgische Musik, aber es ist eine total irrsinnige Musik. Ein völlig unbekannter Komponist aus Dresden, 70 Jahre fast alt, spielt ein monströses Werk und Sustek registriert. Also einfach göttlich wird das sein. Sehr zu empfehlen, dahin zu gehen oder die Sendung zu hören.
Frank, bevor du jetzt noch mehr Werbung hier machst, es sei dir gegönnt, aber ich habe in auditiver Form auch was aufs Wochenende hinweist. Das hören wir uns mal an.
Musik, die die Welt noch nicht gehört hat. Neu, avanciert, spirituell. Ein ganzes Wochenende lang Konzerte und Gespräche zum Thema Komponieren als Dialog mit Gott. Wie beeinflusst der Glaube das Komponieren und wie vermittelt sich Spiritualität durch Musik? Das Forum Neuer Musik 2012, präsentiert von D-Radio Wissen und dem Deutschlandfunk, vom 20. bis zum 22. April im Deutschlandradio Funkhaus Köln und an anderen Orten der Stadt. Am Eröffnungstag live im Radio mit dem Konzert von See You in Hell. Mehr zum Forum Neuer Musik auf dradiowissen.de.
Damit hätten wir auch mal geklärt, was da eigentlich am Wochenende passiert. Katharina, du hast das pädagogische Projekt L'Homme Armé an der Musikschule Hannover betreut. Und die Musikschule, wenn alles gut läuft, hört uns vielleicht auch ein bisschen zu. Was war das für ein Projekt?
Okay, also Musikhochschule.
Soll das nicht abschmälern?
Nee, überhaupt nicht, gar kein Problem. Ja. Das Ganze, das hängt am Institut für Musikpädagogische Forschung. Da ist der Chef, Professor Besler. Und der ist ziemlich offen mit seinen Kollegen zusammen, was dann Schulmusik heute ist. Also wenn ich mich irgendwie dran erinnere, wie das war, als ich noch in der Schule war als Kind, haben wir uns eigentlich so ein bisschen Sport draus gemacht, zu gucken, wann denn der Musikreferendar weinend rausläuft, weil die einfach so unerträglich sind, die Schüler, dass es gar nicht mehr geht. Ja. Und die haben jetzt irgendwie angefangen, so ein bisschen zu überlegen, was könnte man denn tun, dass es irgendwie, naja, an die Schüler näher rankommt und die mitnimmt. Und deswegen gibt es für die Masterstudenten in Hannover jedes Jahr ein anderes Projekt. Und dieses Jahr war das Projekt unter dem Titel L'Homme Armé. Und das ist eine große Suche danach, was ist das eigentlich L'Homme Armé? Der bewaffnete Mann, den bewaffneten Mann muss man fürchten. Das war sehr spannend, auch so in der Vorbereitung.
Was habt ihr da gemacht?
Ja, wir haben erstmal mit diesem Chanson angefangen. Vielleicht erzähle ich ein bisschen zum Hintergrund. Das kommt aus der alten Musik. Man weiß gar nicht genau, großes Geheimnis bis heute, wo das herkommt. Also diese Melodie, die
Wenn du alte Musik sagst, was, also alte Musik ist...
Also das kommt aus dem 14., 15. Jahrhundert. Also richtig alt. Und keiner weiß aber genau, wo das eigentlich herkommt. Das ist so ein Hit, so ein Chanson, wo auch der Text eigentlich in aller Munde war. Der heißt, den bewaffneten Mann muss man fürchten, der im Kettenpanzer ist. Und den bewaffneten Mann, da wiederholt er sich, muss man fürchten. Und über dieses Lied oder diese Aussage ist ganz viel gerätselt worden. Also man weiß ein paar Sachen drüber. Es sind auch schon im 15. und 16. Jahrhundert unglaublich viele Kompositionen drüber gemacht worden. Und was natürlich heute alte Musik war, war damals neue Musik. Das heißt, die hatten ein Thema, nämlich dieses Thema. Ich kann es dann auch mal spielen.
Ja.
Und darüber haben sie geschrieben. Und was auch besonders ist, der bewaffnete Mann und darüber eine Messe zu schreiben, mit dem Messtext. Da sind wir wieder bei der Kirche. Ja. Im Agnus Dei sagen die dann Dona Nobis Pacem und das hat denselben Cantus Firmus. Also,
spannend.
Langer Rede, kurzer Sinn. Jedenfalls, wir haben uns auf die Suche gemacht, wo das herkommt. Da gibt's die abstrusesten Theorien. Also manche sagen, L'Homme Armé, das war eine Kneipe in Paris. Okay. Andere sagen, das ist konstruiert, das ist irgendwie eine Idee, weil es hat so schöne große Intervallsprünge, da kann man super drüber komponieren, erkennt jeder. Und dann sagen wieder andere, das Ganze, das kommt aus der Umgebung aus Burgund, 15. Jahrhundert, wo die letzten Kreuzzüge ihren Ursprung gefunden haben. Also so ein Aufruf zum Kreuzzug, eigentlich so eine Propaganda, wo man sagte, hey, wir müssen eigentlich Jerusalem jetzt zurückerobern, aber wir brauchen Leute, die dafür Geld geben. Wir machen mal so eine Propagandasitzung.
Was glaubst du denn? Also, oder hast du, da durftest du dich festlegen auf irgendwas?
Also, wir haben es ganz bewusst nicht festgelegt, sondern ganz viel drüber diskutiert und die ganzen Studierenden haben wirklich ganz spannende Dinge dazu gefunden. Wir haben dann versucht, das auch in die Jetztzeit, in die neue Musik zu holen. Und das passiert auch übrigens, jetzt fange ich schon an mit der Werbung, ne?
Beim Frank weiter, bitte.
Nee, also ich würde dann vorher noch mal reingehen und kurz über dein Instrument sprechen, bevor du das Forum Neue Musik am Wochenende dann noch mal
also
teast.
Jetzt muss ich mal doch auch noch einen Punkt legen. Es haben Studierende aus Hannover für Katharina und ihr Instrument L'Homme Armé Stücke komponiert.
Genau.
Ja, also mit Elektronik und wilde Sachen.
Ja.
Und da würde man sagen, also da, das ist natürlich alt, aber zählt wegen der Elektronik dann wieder zur neuen Musik?
Naja, also einfach nur schnell den Bogen zu kriegen. Das ist wie wenn man so ein Lied hat, wie ein altes Foto, das man irgendwie wieder rausholt und sagt, wir gucken mal heute drauf und schauen, ob wir das noch verstehen, was da drauf ist. Oder wir gucken mal heute drauf, was uns das jetzt sagt. Und das haben wir versucht mit den Studenten in Hannover. Es haben da welche was drüber komponiert, auch von den Kompositionsstudenten. Mit den Schulmusikstudenten haben wir uns auf die Suche gemacht, was steckt dahinter. Und die wiederum sind dann mit ihren Schülern, mit den Kindern auf den Weg gegangen und haben gesagt, was sagt euch das jetzt denn? Krieg und Frieden und Lom-Armee, was ist denn das? Was, ja. In welche Richtung könnte man da schauen? Das war sehr spannend.
Es hört sich sehr spannend an. Bist du da auch in Aktion getreten mit deinem Instrument?
Ja, und das muss man eigentlich auch nochmal sagen, weil das so sensationell ist, dass es keiner wusste. Die Hochschule Hannover hat nämlich alte Instrumente. Die hat Schalmeien, die hat einen Dulcian da liegen. Und die gibt es allerdings schon so lange, dass das eigentlich alle vergessen hatten. Dann haben wir die wieder ausgegraben und auch mit den Studierenden ausprobiert. Und das ist auch spannend, wenn man dann sieht, die hatten eine andere Klangästhetik, aber wenn man die jetzt wieder in die heutige Zeit holt, dann ist die gar nicht verstaubt, dann ist die jetzt immer noch da und auch wieder körperlich und sinnlich und man kann es anfassen.
Könnte man denn dann sagen, die neue Musik richtet sich gar nicht so sehr danach, mit welcher Art von Instrumenten sie gemacht wird? Also könntest du mit deinem Instrument neue Musik machen oder sagt man da ganz klassisch, nee, man kommt da nicht rein?
Also wir haben voriges Jahr am Deutschlandfunk Kammermusiksaal eine CD produziert, Katharina Bäumel, Schalmei, Margit Kern, Akkordeon, mit neuen Kompositionen von heute lebenden Komponisten für diese Besetzung. Das war auch ein Experiment, um zu gucken, wie kann man das Instrument, dessen Klang man ja nur wirklich als historisch wahrnimmt, wie kann man das erforschen mit heutigen Wissen, mit heutigen Techniken, vielleicht auch mit Elektronik, wie kann man das wiederentdecken und integrieren in den Breitbandkosmos von musikalischen heute. So, ja. Und in diesem Zuge haben wir natürlich auch unser Eröffnungskonzert morgen Abend, wo Brice Poset, jetzt mache ich wieder Werbung, Brice Poset, zeitgenössischer Komponist, Franzose, lebt in Freiburg und Berlin, hat ein Stück geschrieben, Deutschlandfunkauftrag, ganz groß, für ein Ensemble alter Musik, Capella de la Torre, Katharina Bäumel, und ein Ensemble neuer Musik, Recherche aus Freiburg, beide international renommiert, für diese beiden Formationen zusammen.
Schön.
Und auch wiederum über ein L'Homme-Armée-Sujet, natürlich.
Dann würde ich doch einfach mal sagen, Katharina, du hast das tolle Instrument auch mitgebracht, hier in die Redaktionskonferenz natürlich.
Ja.
Willst du einfach mal, bevor wir müssen es erstmal beschreiben, also es sieht irgendwie aus wie eine lange Flöte, du hast ein relativ schmales Mundstück, das so, es ist, könnte man sagen, eine Oboe aus Holz?
Ja, das ist eine Oboe, aber es ist die Uroma der Oboe. Also es funktioniert genauso wie eine Oboe, ich kann das mal kurz
ja,
vormachen.
Ja, hol es doch einfach mal, klar, natürlich, klar. Das ist im Koffer, das ist ein kleines Mundstück.
Also das Mundstück, das ist eigentlich wie ein Oboen-Mundstück und das Mundstück allein, das macht so und das Instrument alleine so.
Also ja, für die neue Musik grandios.
Nee, wollte ich gerade sagen. Könnte man direkt aufnehmen.
So mache ich auch manchmal. Ja.
Also Nachbarn ist nicht weit weg, nur
Also es ist tatsächlich dieselbe Familie wie die Oboen-Familie. Es hat einen viel größeren Schalltrichter und es hat gar keine Klappen. Also für diejenigen, die eine Oboe kennen, die stellen sich vor, es ist einfach aus dunklem Holz und hat ganz viele silberne oder eben goldene Klappen. Und mein Instrument ist aus hellem Holz. Das ist Ahorn in diesem Fall und hat eben gar keine Klappen, sondern nur die Löcher da drin. Es funktioniert aber, wie gesagt, mit demselben Mundstück. Und was man vielleicht noch erzählen kann, ist, dass es viele größere Geschwister hat. Also das heutige Englischhorn, da wäre dann der Altpommer, das Pendant dazu, also eine etwas größere Schalmei. Das gibt's dann über Tenor und Bass bis zum Großbass, der ist 3,60 Meter lang, wird dann ein bisschen unpraktisch, aber eindrucksvoll zu sehen.
Ja, das Gerät, das du in der Hand trägst, hat die Größe eines Oberkörpers.
Ja. Kommt jetzt drauf an, wessen, aber ja, genau.
Nein, es ist schön. Wir wollen es natürlich hören. Wir wollen natürlich eine kleine Kostprobe haben. Wir haben dazu auch in unserem D-Radio Wissen Studio eine kleine Bühne eingerichtet, würde ich jetzt mal sagen, mit einem Tonabnehmer. Ich hoffe, das klappt alles. Was, Katharina, bevor du anfängst, was hören wir denn da gleich?
Also ich würde sagen, Das ist gar nicht so einfach mit den ganzen Mikrofonen. Nee, man hört nämlich auch immer, wenn man nicht am Mikrofon steht, das geht gar nicht. Also, ich fange an mit einem Schlager aus dem 16. Jahrhundert. Tourdillon heißt der, den kannte damals eigentlich jeder. Das ist ein Tanz, aber auch Trinklied.
Ich dachte, wir machen neue Musik. Nein?
Machen wir. Aber jetzt fangen wir an mit der alten Musik, weil das Instrument daherkommt. Ich zeige euch die. Ich kann auch mal versuchen, was anderes zu spielen.
Nee, mach ruhig. Das ist okay. Wo du dich wohlfühlst.
Ich versuche das jetzt mal mit der alten Musik. Gut. Die Musik, die für Schalmei geschrieben wurde.
Wie soll ich sie ansagen? Soll ich sie irgendwie ansagen? Ich sag vielleicht einfach Katharina Bäume, Spezialistin für Blasinstrumente der Renaissance, steht am Mikrofon. Lehnen Sie sich zurück. Viel Spaß. Ich war gerade so ein bisschen versetzt in so eine leichte mittelalterlicher Markt, auch wenn du das wahrscheinlich nicht so gerne hörst, wenn ich das jetzt sage, aber es hatte für mich diese Anmutung. Schön.
Furchtbares Klischee, ne?
Ja, es tut mir leid. Ich muss es leider kategorisieren, genauso wie ich die neue Musik heute kategorisiere.
Jetzt komme ich doch wieder zum Mikrofon gelaufen, weil da muss ich natürlich sofort widersprechen. Also mittelalterliche Märkte sind toll, aber das, was da an Musik gemacht wird, also vielleicht muss ich mal so ein bisschen erzählen über mein Instrument. Mhm. Wenn man Schalmei hört, dann hört man ganz oft als Antwort darauf, oh Gott, das ist so laut. Und das ist so ein bisschen wie dieses, man hat es noch gar nicht gehört und sagt sofort, das ist so ein brutales Instrument, das geht an oder aus. Oder manche denken dann an diese Honecker-Trompeten und sagen, ach ja, das sind die Dinger, die kommen immer im Rudel an und können nur einen Ton. Das ist es alles nicht und dieses Instrument hat so viel Chancen, die man eigentlich heute gar nicht mehr kennt. Also früher wusste man ganz genau, was es kann. Es ist wirklich überall benutzt worden. Und auf den Mittelaltermärkten kriegt man so einen Eindruck davon, aber auch den Eindruck, dass es doch alles so ein bisschen auf eine Quinte begrenzt ist oder so. Das versuchen wir gerade zu vermeiden. Und eben um den Bogen zur neuen Musik nochmal zu schlagen, ich habe jetzt im Zuge dieser Kompositionen, die entstanden sind, ganz viele Komponisten kennengelernt. Ist übrigens auch ganz erstaunlich, weil ich war immer nur die Komponisten gewöhnt, die sind schon tot, also sagen die auch nichts mehr. Mhm. Das kann ganz praktisch sein, muss nicht. und plötzlich hat man einen Dialog mit einem Komponisten, der sagt dann, kannst du das und das probieren? Und denen stellt man das Instrument richtig vor. Also denen zeigt man das und entdeckt übrigens auch ganz viele Sachen, die man noch nicht kannte, was das Instrument jetzt plötzlich für Dinge produzieren kann, die eben in den Reflexen der alten Musikwelt nicht drin sind. Deswegen breche ich immer gern so eine Lanze dafür, dass dieses Instrument eigentlich ein bisschen verkannt ist und so viele Chancen hat. Ah, eigentlich müsste man noch viel mehr Sachen damit machen.
Wir wollen noch mehr hören. Wir wollen auf jeden Fall noch mehr hören. Wollen wir gleich, Katharina, eine zweite Nummer vielleicht irgendwie?
Eine zweite Nummer?
Ja, okay. So aus dem Stegreif, bisschen Improvisation. Ich meine, das ist ja bei der neuen Musik auch nur Improvisation, wenn man sie so hört.
Ja? Okay, wenn es Improvisation ist, dann versuche ich ein Passamezzo zu spielen. Das war ganz oft so, dass man nur 4 oder 5 Takte hat, die überliefert sind, über die man dann was improvisiert. Wahrscheinlich, Sio, ist es so ähnlich wie du auch auf der Bühne was machst. Du hast ein Gerüst und dann fängst du an, da rauszugehen. Und bei uns ist eben auch nicht alles aufgeschrieben. Ich probier's mal. Thank you.
Katharina Bäumel improvisiert mit der Schalmei. Fantastisch. Das hörte sich fantastisch an. Wie viel Improvisation, Sio, du wurdest gerade schon ein bisschen angesprochen, wie viel Improvisation ist da so bei dir? Also könntest du dir auch vorstellen, mal die Schalmei irgendwie in deine Musik zu integrieren?
Warum nicht?
Können wir gleich einen Plattenvertrag machen?
Ich kannte dieses Instrument jetzt vor dieser Sendung noch überhaupt nicht, also von daher ist was ganz Neues. Okay. Warum nicht? Müssen wir alles mal probieren. Also ich bin jemand, der gerne ausprobiert und gerade so Grenzen, ich bin auch so manchmal so ein bisschen so ein Grenzgänger und von daher finde ich immer das spannend, was eigentlich so vermeintlich überhaupt nicht zusammenpasst. Und das eröffnet einfach immer wieder ganz, ganz neue Dimensionen in der Musik und für mich auch und von daher, ja.
Wie viel Improvisation, Frank, ist in der neuen Musik, nochmal kurz? Ist das so als Laie würde man sagen, ja sehr, sehr viel?
Nein. Und ja. Also, es gibt...
Leg dich fest.
Nein, ich versuche es in einem langen Satz zu erklären. Die Tendenz ist natürlich, dass es ausnotiert ist bis ins kleinste i-Tüpfelchen und es gibt also schon bei Wettbewerben für Nachwuchskomponisten Riesenpartituren, da sind die ersten 10 Seiten nur Spielanweisungen und Zeichenerklärungen. Es gibt aber natürlich daneben andere Sparten, die enthalten mehr Freiraum. Es gibt Komponisten, die setzen auf Improvisation. Jetzt komme ich wieder aufs Forum. Wir haben einen Gast am Samstagnacht. Matthias Bauer, der jüngste der berühmten Ostberliner Bauerbrüder, die kommen alle drei aus dem Free Jazz, haben so in den 80er Jahren, 90er Jahren die Free Jazz Welt sehr stark mitbestimmt und Matthias Bauer ist einer, der zur Improvisation natürlich sehr stark steht. Er hat erst in den letzten Jahren gelernt, auf dem Kontrabass auch Werke avancierter, also neuer Musik zu spielen, aber er kommt aus der Improvisation und für ihn ist Komponieren nicht gleich improvisieren, das ist schon ein Unterschied, aber er ist einer, der das auch sehr stark macht. Mhm. So, aber wenn man jetzt guckt, Pierre Boulez, da ist alles ausnotiert und man versucht, die Partituren sind das Ideal, versucht immer diese Ideale einzulösen. Also insofern ist neue Musik auf den ersten Eindruck erstmal was sehr Starres.
Das hört man auch. Manchmal. Wir diskutieren hier in der Redaktionskonferenz heute über das Thema neue Musik und schauen, wie viel Pop dann doch in der neuen Musik stecken kann und stecken sollte. Da kommen wir auch ein bisschen zurück. Ich würde jetzt gerade mal ein bisschen, Kathi, auf Facebook schauen. Da haben wir natürlich das Thema auch schon gepostet und hatten da eigentlich einen relativ einfachen Ansatz, indem wir gesagt haben, die neue Musik klingt etwas sperrig, ja. Gibt es denn da irgendwie schon Reaktionen?
Ja, wir haben relativ viele Reaktionen beziehungsweise auch viele Beispiele gepostet bekommen. Unter anderem von Mischa Kreisgott, der gesagt hat, neue Musik hat jenseits der Schwarz-Pulli-Fraktion schon jede Menge Pop. Und vielleicht hören wir einfach mal in sein Beispiel rein, was er damit meint.
Ja, am Anfang hatte ich gedacht, bisschen Scooter drin. Ja?
Mir fehlt noch so ein bisschen der Beat. Ja. Vielleicht kommt der. Allerdings, das Beispiel ist 13,53 lang. Ich glaube, das schaffen wir nicht.
Wobei ich sagen muss, es erinnert natürlich von irgendwelchen Musikstücken ein bisschen an Björk. Ne? Und bei Björk würde ich auch sagen, es ist natürlich Popmusik in dem Sinne viel, aber auch natürlich ein großer Ballon Kunstmusik.
Ja. Björk ist da ganz avanciert und benutzt da ganz rigoros und rücksichtslos auch Elemente aus dieser Avantgarde-Klangwelt. Ein wichtiger Aspekt der Avantgarde ist ja, dass sie, sagen wir mal, den Musikbegriff erweitert hat. Sie hat das Geräusch und zunächst die Dissonanz die Zwölftonalität, die Dodekaphonie, den Cluster und das Geräusch und das Alltagsgeräusch und den synthetisch erzeugten elektronischen Klang sozusagen impliziert in den Musikbegriff. Dadurch ist der Musikbegriff viel weiter geworden als vielleicht vor 100 Jahren. Mhm. Das ist ein großer Verdienst. Und da sie an dieser Stelle wirklich Avantgarde war, ja, ist es jetzt für die anderen musikalischen Sparten von großem Nutzen. Man kann sich bedienen. Es ist jetzt ein Standard, der ist vorhanden. Man kann sich bedienen an solchen Techniken der Klangerzeugung. Mhm. Und das ist auch, das machen die auch, natürlich.
Haben wir noch andere Reaktionen?
Ja, aber doch. Also wir haben noch zwei weitere Beispiele von Mischa, wenn du willst.
Ja, klar.
Ja, er hat auch, und noch einen Klassiker. Vielleicht hören wir mal da rein. Ja. Klassiker.
Der Odyssee ins
Weltraum. Heiner Goeppels, Chacone, Cantor Lob, Live at the Basilica dei Frari Venice, 2009. Sagt vielleicht Frank Kempfert was?
Das klingt nach Filmmusik, ja.
Es klingt so ein bisschen nach Filmmusik.
Also ich kann ja auch was sehen und das ist in der Kirche. Ne? Also
und beim Thema Filmmusik,
da wird es ganz einfach
ich,
mit
da der wollte ich Musik nämlich gerade sagen, es ist ja wahrscheinlich die populärste Form, wo neue Musik auftritt.
Genau.
Aus dem Beispiel Odyssee ins Weltall, Stanley Kubrick. Denk mir noch ein altes Musikbeispiel, das ich auch schon mal in die Leitung gelegt habe. Wir hören kurz mal in Lux Aethera rein. Legitim, war auf dem Sampler auch drauf zur Film, von der Filmmusik zu diesem Film. Und da könnte man ja sagen, da hat's die neue Musik ja wohl geschafft, populär zu werden, oder?
Ja, aber mit Hilfe des Mediums Film natürlich. Und Ligeti hat es ja, glaube ich, nicht für den Film geschrieben, sondern der Film hat sich dessen bedient, ja.
Ja.
Nun ist aber so, wenn man neue Musik anbietet und nicht drüber schreibt neue Musik, dann wird es irgendwie gleich leichter konsumierbar, nicht wahr? Also neue Musik und Geräusch und avancierte Klänge im Film sind überhaupt gar kein Problem. Mhm. Jeder Deutsche oder jeder Bundesbürger rezipiert im Film Mengen von neuer Musik und hat kein Problem dabei, ist sich aber dessen nicht bewusst. Aber wenn er ins Konzert muss, wo drauf steht, hier ist nur neue Musik und jetzt wird's ganz streng, geht doch nicht rein.
Ja, aber ich glaube, das ist auch wirklich so eine, schon die Begrifflichkeit, also denke ich, ist also manchmal schon ein bisschen spröde, wie wir es ja schon gehört haben, und einfach ein bisschen schwierig, ja. Also ja, wo einfach Berührungsängste auch da sind. Das stelle ich immer wieder fest, dass vor allen Dingen auch jüngere Menschen Schwierigkeiten haben, dann Zugang zu bekommen, und dass das vielleicht auch ein Problem der Kommunikation vielleicht manchmal ist, oder auch die Begrifflichkeit, neue Musik, alte Musik, dass man da vielleicht auch manchmal, denke ich, ein bisschen mehr Transparenz, vielleicht noch mehr Transparenz versuchen sollte zu transportieren.
Ja, oder was anders machen im Konzert. Das stört mich nämlich tatsächlich auch in der alten wie in der neuen Musik. Die müssen brav auf dem Stuhl sitzen und dürfen irgendwie gar nicht zucken. Und da ist es wieder, man muss da irgendwie was über sich ergehen lassen. Ja. Macht eigentlich keiner gerne.
Sind wir wieder bei dieser Frage am Anfang nach Tanz und Bewegung bei der neuen Musik.
Ja. Eigentlich wäre das doch toll, wenn man das auch in klassischen Konzerten dürfte.
Aber ich denke, da steckt schon unglaublich viel Lebendigkeit auch drin.
Ja, nur dass man es nicht darf.
Ja, ne? aber es ist alles in so ein Raster gepresst, und atmet irgendwo dann auch nicht mehr so und das ist dann manchmal schon schwierig.
Aber da könnte man doch sagen, diejenigen, die bei der neuen Musik gerade das Sagen haben, die wollen einfach nicht, dass es sich irgendwie bewegt. Also das ist doch ein ganz klares Ausschlusskriterium eigentlich, oder?
Das stimmt.
Man will ja so ein Elitekreis sein, oder? Ja,
das war ein Charakteristikum der Avantgarde in den 50er, 60er Jahren ganz hundertprozentig, ganz klar. Sie haben ganz bewusst die Tür von innen zugemacht und haben es eigentlich auch zu verantworten, dass es irgendwie nicht nur ein Dissens mit den Hörern gibt, sondern eigentlich einen Bruch mit dem Publikum gibt. Und wir heute versuchen uns tot zu vermitteln, dass irgendwie so ein paar Leute wieder in die Konzerte gehen, die jetzt nicht auch Komponisten oder Verleger oder Musikologen sind. Das ist nicht so einfach.
Also wir haben ja nächste Woche noch ein Festival, Acht Brücken, und da gibt es speziell für Kinder ein Programm, bei denen in John Cage irgendwie nahegebracht werden soll, unter anderem mit einem Titel wie Johannes Käfig, wer war das? Und also irgendwie der Versuch, das runterzubrechen und aus diesem elitären Elfenbeinturm rauszuholen.
Naja, ich meine, das ist jetzt auch natürlich auch ein Modi-Raten. Wenn man Fördergeld will und kein Vermittlungsprojekt, kein Kinderprojekt hat, dann kann man nach Hause gehen. Ne? Also es ist sehr in Mode geraten, jedes namhafte Festival, jedes große Festival hat sich jetzt sowas noch angeeignet, um da irgendwie auch noch Fördermittel abzugreifen. Und mit einem in ein Konzert gehen und nach Johannes Käfig zu suchen, heißt noch nicht, dass sich wirklich da eine Tür öffnet. Da muss man schon eigentlich als Kind einbezogen werden in eine, sagen wir mal, längerfristige pädagogische, musikpädagogische Arbeit. Nur dann fruchtet es irgendwie, ne? Das hat man jetzt auch gelernt. Es gab eine bundesweite Förderung, Netzwerk Neue Musik, wo ziemlich viel Geld zur Verfügung stand auf den ersten Blick. Und die Erkenntnisse sind schon, sagen wir mal, recht gemischt. Es braucht Kontinuität. Förderung braucht Professionalität, Kontinuität, braucht auch Geld, braucht Freiräume.
Es klingt so unheimlich verkopft leider in dieser Sparte neue Musik.
Total.
Wenn ich überlege, mit welcher Leichtigkeit Popmusik daherkommt, klar, ist es was ganz anderes. Aber trotzdem ist es eigentlich alles sehr vergreist. Und da könnte man doch eigentlich die These aufstellen, das wird es nicht mehr lang geben, oder?
Tja, wahrscheinlich.
Solange es die Kulturförderung dafür gibt, vielleicht, ja. Aber also, wenn keiner mehr einen Zugang findet?
Naja, es gibt ja dieses Studienfach. Es werden jedes Jahr in Deutschland an den, glaube ich, 26 Musikhochschulen Kompositionsstudenten, weiß ich ob an allen, aber an vielen Kompositionsstudenten ausgebildet. Die gehen da nachher raus mit einem Abschluss, die werden in die Welt geworfen. Die müssen sich von irgendwas ernähren, denn die meisten können davon nicht leben, aber es entstehen Werke und es besteht ja ein Markt. Aus Veranstaltungen, aus Festivals, die Rundfunkanstalten, die Öffentlich-Rechtlichen sind ja auch immer noch so dort in dem Spiel als Förderer und als Vermittler. Wir senden das ja auch im Deutschlandfunk mehrere Stunden pro Woche und ist ja auch gut und hat seine Berechtigung und ist super. Und CDs werden en masse produziert, aber durch den technischen Fortschritt in den elektronischen Medien führt es natürlich dazu, dass eigentlich immer mehr Leute sowas produzieren könnten. Ich brauche nicht mehr den Deutschlandfunk Kammermusiksaal, um neue Musik aufzunehmen. Ich kann es eigentlich auch anders. Ich kann es an einem PC machen. Mhm. Und natürlich der Grad der Hochwertigkeit unterscheidet sich am Ende schon. Mhm. Also ich glaube, Popularität kann wachsen, indem jeder selbst sowas macht. Aber die meisten Leute ohne Anleitung und ohne musikalische Tiefenbildung werden natürlich eher Pop-Titel versuchen zu kopieren, als Helmut Lachenmann nachzuahmen.
Ne? Also mich würde trotzdem interessieren, wie man das irgendwie mehr an die Leute rankriegt. Wir haben das öfter mit Capella della Torre. Das ist genau so ein Rand eigentlich auf der anderen Seite der klassischen Musik, wie jetzt die neue Musik auf der anderen Seite steht, stehen wir mit der alten Musik eben auf einer anderen Seite, wo auch viele Leute dann sagen, ich wäre übrigens freiwillig nie bei euch ins Konzert gekommen. Jetzt hat mich irgendwie meine Freundin mitgeschleppt und Mann, ich komme wieder. Das hat irgendwie gegroovt, das war gut. Aber bei uns ist es genauso und ich fände es irgendwie toll, wenn man den Leuten das so vermitteln könnte, dass die keine Angst haben. Also ich schätze mal, ich weiß nicht, wie es in deiner Musik kommt, CU, aber die Leute gehen da schon irgendwie viel offener rein, viel lockerer oder es kommen viel mehr, die trauen sich dahin. Und bei uns muss man immer erstmal die dahin tragen und sagen, hey, entspannt euch, ist gar nicht schlimm, ist irgendwie eigentlich schön.
Ja, also ich denke, aber da braucht's wieder einfach auch so Kommunikatoren oder Brückenbauer, die eben hier die Sprache eben sprechen und hier Vermittler sind, um die Botschaft weiterzubringen.
Und ich glaube, da ist die Popmusik gar kein schlechtes Vorbild. Wie wir das schaffen, wie wir die neue Musik wieder ein bisschen attraktiver machen, da würde ich sagen, reden wir doch nach den Nachrichten ein bisschen drüber. Ich habe noch ein Musikbeispiel, das ich kurz vor den Nachrichten einstreuen werde. Ich habe es ausgewählt, weil der Transfer von Popmusik in Berufung auf Klassik ja sehr gut funktioniert. Es gibt ja sehr viele Samples, die Popmusik aus der Klassik verwendet. Und wir hören ein Stück von einem Rapper Coolio, der ein Lied gemacht hat von, ja, es ist ein Sample von Johann Pachelbel drin, Kanon in D-Dur gleich zu Beginn. Und das ist vielleicht eine Vermischung von Klassik und Pop. Und da sitzen wir und diskutieren über den Banksy des Musikgenres, die neue Musik. Und werden da gleich noch weiter drüber reden. Sie können noch weiter bei Facebook fleißig kommentieren. Vielleicht gibt's ja noch irgendwie ein Beispiel an neuer Musik, das Ihnen sehr gut gefällt. Dann rauf auf die Seite damit. Wir haben ein bisschen Zuwachs bekommen in unserer kleinen Runde. Stefan Fries aus der Nachrichtenredaktion ist da. Grüß dich, Stefan.
Hallo.
Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir über No News sprechen. Auch ein bisschen abstrakt natürlich, wie die neue Musik. Was hast du mitgebracht? Sind Nachrichten, die nicht ins Programm gekommen sind, ne?
Genau, die sind aus verschiedenen Kategorien. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum wir Nachrichten nicht machen. Eine Meldung zum Beispiel aus der Rubrik Selbstverständliches. Da erreicht uns eine Meldung der katholischen Nachrichtenagentur, die schreibt, der Deutsche Philologenverband hat für eine umfassende Qualitätsoffensive in der Lehrerbildung plädiert. Das ist nun mal der Job des Philologenverbandes, der ja die Lehrer vertritt. Insofern, ja. Sowas ist nicht verwunderlich. Kann man melden, also aber warum?
Habt ihr nicht das gemacht, nicht, weil...
Naja, es ist halt sehr logisch. Was sollen die machen? Das ist genau ihr Job. Also insofern, sowas muss man tatsächlich nicht melden. Es gibt auch gar keinen konkreten Anlass dafür. Dann etwas aus der Rubrik zu kleinschrittig. Es gibt ja Themen, die sich über mehrere Tage ziehen. Und dann jeden einzelnen Zwischenschritt dazu vermelden, hilft dem Hörer, glaube ich, auch nicht. Jetzt geht es nochmal um die Geschichte der sogenannten Bio-Einkaufstüten von Aldi und Rewe. Das hat uns in der letzten Woche beschäftigt. Da hatte die Deutsche Umwelthilfe gesagt, diese Tüten seien gar nicht biologisch abbaubar, obwohl die Hersteller das anders behauptet haben. Rewe hat daraufhin ja seine Tüten zurückgezogen und verkauft die nicht mehr. Dann hatte die Deutsche Umwelthilfe Rewe und Aldi noch abgemahnt. Und jetzt sind wir an der Stelle, dass die Deutsche Umwelthilfe nicht mehr behaupten darf, dass diese Biotüten nicht biologisch abbaubar seien. Da hat nämlich der Hersteller dieser Tüten, die Victor Group, eine einstweilige Verfügung erlassen, also vor Gericht erwirkt. Und jetzt darf die Deutsche Umwelthilfe sich dazu nicht mehr äußern. Die hat sich jetzt, also darf das nicht mehr behaupten. Sie hat sich jetzt zu dieser einstweiligen Verfügung noch nicht geäußert, weil diese Verfügung noch nicht bei ihr eingegangen ist. Da kann man dann halt gucken, was sagt die jetzt als Reaktion darauf. Aber zu melden, dass diese einstweilige Verfügung da ist, was noch keine weiteren Auswirkungen hat, finden wir dann auch zu kleinschrittig. Da gehen wir dann einen Schritt weiter. Und jetzt als drittes noch was aus der Kategorie, kommt immer wieder vor, muss man nicht jedes Mal melden. Da geht es nochmal um die nachträglich verhängte Sicherungsverwahrung. Da hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ja Deutschland schon mehrmals verurteilt, Inhaftierten, meistens Sexualstraftätern, Schmerzensgeld zu zahlen, weil sie halt widerrechtlich länger festgehalten werden. Es gab jetzt ein weiteres Urteil heute aus Straßburg. Da geht es jetzt um einen 52-Jährigen, der in Bayern im Gefängnis sitzt. Er bekommt jetzt 20.000 Euro Schmerzensgeld, weil diese Sicherungsverwahrung nachträglich angeordnet wurde, was aber eigentlich nicht mehr erlaubt ist. Und man sieht es daran, dass es immer wieder vorkommt, dass eine Sprecherin des Gerichtshofs sagte, in Straßburg seien noch rund 50 ähnliche Beschwerden gegen Deutschland anhängig. Und die letzte, die ich jetzt gefunden habe, wurde im November, also das letzte Urteil aus der Reihe ist im November ergangen. So, es wird also immer wieder vorkommen, immer kommen. Wieder mit der gleichen Begründung. Das muss man dann auch nicht in jedem Einzelfall melden.
Sehr gut. Schön.
Eins kann ich dir noch mitgeben. Das machen wir schon grundsätzlich nicht, weil es eine Ankündigung ist. Wir haben eine Meldung erhalten, was nächste Woche passieren wird. Und zwar treffen sich da von Montag bis Donnerstag kommender Woche in Aachen ein Bundesverband. Und zwar der Bundesverband der Pfarrhaushälterinnen Deutschlands. Das sind Haushälterinnen katholischer Geistlicher. Etwa 80 Männer und Frauen, Männer also offenbar auch, die erwartet werden. Und insgesamt gibt es in Deutschland nämlich 7.500 Pfarrhaushälterinnen und die haben offenbar ihre ganz eigenen Nöte und Beschwerden.
Wollte ich gerade sagen, steht da inhaltlich schon was drauf, über was da gesprochen wird?
Habe ich jetzt hier in der Meldung nicht, habe ich aber auch nicht mehr nachgeguckt. Okay. Da können wir mal gucken, was sie dann besprechen, wenn es am Montag losgeht. Sollten wir mal ein Auge drauf haben,
ja. Könnte interessant werden.
Interessante Themen möglicherweise, ja. Man fragt sich, warum mit die sich so beschäftigen.
Mit neuer Musik natürlich.
Vielleicht wird neue Musik ja auch zum Thema gemacht.
Vielleicht.
Wir gehen wieder zurück zu unserem Ausgangsthema neue Musik. Vielleicht müssen wir uns gerade nochmal musikalisch einstimmen, wo wir uns eigentlich bewegen. Ich gebe nochmal kurz was aufs Ohr. Und bei dieser Improvisation 2, wie der Titel heißt, frage ich mich natürlich, wir haben ja gerade gesagt, die neue Musik kommt ein bisschen schwer aus diesem piefigen Image raus. Fehlt es denn vielleicht der neuen Musik an Genies? Weil wenn man sagt, Mozart und Beethoven und Bach und alle großen Komponisten damals haben noch immer den Namen aus der neuen Musik, gibt's wohl auch Koryphäen, die sind aber nicht so präsent, oder, Frank?
Ja, wir kennen Mozart und Beethoven und Haydn und andere, weil es einen Musikmarkt gibt, der sie immer wieder auflegt und mit denen lässt sich Geld verdienen, darum kennen wir die. Es gibt ja viele ganz andere aus der Zeit. die sind so dahin definiert, dass sie irgendwie nicht so genial sind. Keiner weiß, ob es stimmt. Und die kriegen wir nur ganz selten, wenn es mal eine CD mit Entdeckungen gibt. Ja, und heute gibt es auch Genies, die werden als solche zu solchen erklärt. Karl-Heinz Stockhausen, Wolfgang Grimm werden auf jedem Festival gespielt, sitzen bei großen Verlagen. Und damit lässt sich Geld verdienen. Ja, ganz klar. Und die kriegen natürlich auch Produktionsmöglichkeiten, super elektronische Studios und große Orchester. Und wenn jetzt aber Tatjana Prelevic diese Möglichkeiten bekommen würde, wäre sie vielleicht ein Genie und ein Star und würde sich gut verkaufen und nicht Stockhausen. Also der Markt hat da eine sehr stark regulierende Funktion. Ne? Das darf man einfach nicht, nur den Genie-Begriff, da kommt man nicht weit.
Wie würdest du denn sagen, welche Chance hätte denn die neue Musik, populärer zu werden?
Naja, indem sie schon einfach sehr früh gelehrt wird. Wenn man in der Schule nicht nur diese furchtbare Klassik Bach, Beethoven, Mozart, sondern vielleicht mal einen lebenden Komponisten in die Schule holt, der mit den Kindern arbeitet. Es kann keiner bezahlen. Es gibt ja auch kaum noch Musiklehrer. So. Aber wenn man die Potenziale der Leute in der Klasse, in den Schulen, die vielleicht auch multikulturell und multiethnisch sind, wenn man das hervorlocken könnte durch sehr gut ausgebildete Musikpädagogen, die wirklich auf der Höhe der Zeit heute sind, den Anforderungen, die bestehen, wirklich gewachsen sind, da könnte man ganz viel auch Jugendliche und Kinder denen Erlebnisse schaffen, kulturelle Erlebnisse, die dann später weiter greifen. Ne? Kann nicht jedes Kind natürlich ein super Musiker werden, geht gar nicht, aber das musische Gefühl ausprägen und die eigenen Potenziale fördern. Nur das würde so viel Investition durch Politik, Gesellschaft und andere Kräfte bedeuten, das ist überhaupt nicht zu machen.
Also ich denke, wenn ich was dazu ergänzen
darf. Oh, bitte, ja. Immer auch gerne gegen einiges. Ja, absolut.
Nein, also ich denke, das ist aber so ein grundsätzliches Gedanke, also dass wir ganz früh anfangen müssen, bei unseren Kindern, die ihnen Musik nahezubringen, ihnen die Möglichkeit zu geben, ein Instrument zu lernen und einen Zugang zur Musik zu bekommen, zu schauen, was kann ich damit machen, dass sie einfach sich zu tollen Menschen entwickeln können. Und weil Musik heute grundsätzlich, Musik im Allgemeinen, egal alt, neue Musik einfach ein wunderbares Mittel ist, um sich zu entwickeln, um seine Persönlichkeit sich zu entfalten, zu wachsen, groß zu werden, um stark zu werden. Und das sehe ich einfach ganz besonders, weil ich sehr viel auch mit Kindern zusammenarbeite. Und du hattest das gerade selber auch angesprochen, dass wir da eben anfangen müssen. Und das ist grundsätzlich ein Auftrag, den, glaube ich, wir alle haben sollten, grundsätzlich.
Also der Weg sein, ja.
Jetzt alle gleichzeitig auch in Hannover, das war ja auch Teil des Projekts, dass eben der Musiktheorie-Lehrer dort mit den Studenten angefangen hat, wie kann man denn komponieren, die haben das mit den Kindern versucht, das ist auch Teil des Forums jetzt, dass einfach Kinder was komponiert haben, geschaut, was kann man denn eigentlich machen, und die hören sich das dann ganz anders an, was denn jemand anders, ein wirklicher Komponist, damit tut. Also die haben das dann in die Schule gebracht, und da sind wir jetzt wieder bei diesem Lom-Armee-Thema. Es gab eine Vorlage und die kriegten die Aufgabe zu sagen, was fällt euch denn dazu ein oder mit was für einer Technik kann man das machen. Und übrigens durften die dann auch eben nicht nur neue, alte, sonst was für Musik machen. Es ist auch ein Rap entstanden dabei. Es war ganz frei, was man damit machen kann. Und das finde ich übrigens sehr faszinierend, wenn man das endlich mal aufsprengt, dieses Alt, Neu, Klassik, E und U. Warum ist es nicht viel mehr bei allen, man sagt gut oder schlecht oder das gruft oder gruft nicht so?
Ja,
und,
also
und dann
da bin ich total
egal,
bei dir.
Aber dann müssen doch die Journalisten haben, ja. Die Journalisten brauchen doch die Kategorisierung. Also ich meine,
warum
irgendwo,
denn?
Ja, nein, ich denke, man muss ja irgendwie einteilen, sonst ist dieser große Topf, aus dem man schöpft, man kann ja nicht sagen, das ist gute, das ist schlechte Musik, oder?
Eigentlich sollte man sich das viel öfter trauen, oder nicht?
Sicherlich, wobei auch da, also ich finde auch gute oder schlechte Musik, ja, okay. Also entweder es fühlt sich gut an oder es gruft oder es gruft nicht.
Ja, genau.
Genauso wie du es gerade eben gesagt hast.
Ja.
Und ich denke, also für mich persönlich ist es einfach so, es muss irgendwas mit mir zu tun haben, in irgendeiner Form. Und da einfach immer wieder zu gucken, wo ist mein eigener Zugang da dazu und mich dann dort auch wiederzufinden. Ganz egal, was dann letztendlich dann weiter damit passiert und rauskommt. Aber ich muss einfach erstmal gucken, was kann ich ja, wo finde ich mich dort wieder? Mhm.
Und, also das Level der neuen Musik, diese Avantgarde-Musik, über die wir ja mal so ein bisschen reden oder versuchen einzugrenzen oder einzufangen, ist natürlich technisch schon wahnsinnig hoch und setzt irgendwie doch eine immense, na, ich will nicht sagen Bildung, aber eine immense Spezialkenntnis, immense Spezialtraining voraus. Und bisher war der Weg dorthin immer, musste ein individueller sein. Du musstest dich als Jugendlicher, als Kind durcharbeiten, gefördert oder gebremst vom Elternhaus, von der schulischen Bildung. Du musstest auf irgendeinen irrigen Einzelweg kommen, um da hinzukommen, ja, um aus der Pop-Welt, ob du nun Susi Quattro-Fan warst, wenn du mal älter bist, oder was weiß ich, wie die Gruppen heute heißen, DJ so und so, man muss sich da abzweigen, ja, man muss einen Einzelweg einschlagen, um dorthin zu kommen.
Ja.
Und insofern ist die Frage nach der Popularisierung zwar schön und nett gemeint, aber doch sehr zu relativieren. Ne?
Ja, sprengt eure Ketten, neue Musik.
Ja, und wenn man es doch irgendwie als Facette sieht, man kann ja neue Musik mögen und trotzdem Pop und
man muss
und
von beiden Seiten
irgendwie mitnehmen, dann kriegt man das gesamte Bild. Und wenn man das schaffen würde, dass die Leute sich trauen, genauso wie mit der alten Musik, dann wäre es doch einfach schon echt einen großen Schritt weiter.
Also es ist ja heute so, dass in der heutigen sehr üppigen Festivallandschaft, zum Beispiel in Deutschland oder in Mitteleuropa überhaupt, es immer mehr Festivals gibt, die aufmachen. Forum Neue Musik versucht dieses Jahr auch aufzumachen.
Aber vielleicht ist Festival gar nicht mehr die richtige Organisationsform. Das ist doch, also...
Na, stopp, lass mal ausreden lassen. Also man versucht nicht mehr einem Konzept zu folgen, sondern Publikum zu mischen, gleichzeitig mehrere Interessengruppen anzusprechen. Ja, in einem Festival gibt es Musik für Kinder, es gibt das zeitgenössische Konzert, es gibt einen Komposer in Residenz noch in der letzten Kleinstadt, es gibt aber das Streichquartett, es gibt vielleicht die Oper und so weiter. Man versucht zu mischen und in der Hoffnung, wie auch beim Forum, dass sich dann doch einige Interessenten der einen Sparte mal in die andere verirren und dass man irgendwie durch diese starren Wände kommt. Ja, so.
Genau. Also, ich denke machen. Auch, das muss der Weg sein, weil es geht ja darum, auch eine breitere Öffentlichkeit zu bekommen und einfach auch ein breiteres Publikum zu bekommen und weil irgendwo hat ja alles was miteinander zu tun, ein Stück weit, finde ich. Und in allem steckt etwas von etwas, auch in der heutigen Musik einfach etwas von der alten Musik, also wir finden so viele Elemente überall und ich denke, genau darum geht es, zu vernetzen und zu schauen, wo finde ich,
Wenn man jetzt einfach mal hinter die Kulissen guckt, der Musikproduktion, wie entsteht's, wie entstehen bei euch Tourneen, wie entsteht Capella de la Torre, eine CD, also wie wahnsinnig aufwendig natürlich die Produktionsmodalitäten sind, die man sich als freier Künstler auf der Musikwelt ja selber immer erarbeiten, erschaffen und sozusagen als Brücke in die Luft vorausbauen muss. Dann ist es natürlich schwierig, immer ständig permanent experimentell zu sein, in der Hoffnung, dass es da reingeht. Es geht auch nicht dauernd.
Ja. Fazit, vielleicht Tür einfach ein bisschen weiter aufmachen.
Wir machen es mit dem Forum ganz stark, weil wir haben nicht nur die übrigens experimentelle Orgel, die wir gerade gehört haben, die fast wie ein Synthesizer oder elektronisches Studio klingt, wenn Dominik Sustik dran sitzt.
Ja.
Wir haben die Renaissance-Instrumente dabei, wir haben den Frijazer und wir haben noch was ganz Verrücktes. Wir haben singende Mönche aus Bukarest dort.
Ja, das ist ja abgefahren, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ist ja vielleicht so ganz so abgefahren wie unser Radiorätsel, dass wir auch noch an dieser Stelle mal kurz einläuten müssen.
Stichworte geben,
ja. Du darfst mittragen, wenn du das Forum nicht erwähnst. Wir haben nämlich ein kleines Radiorätsel, das täglich bei D-Radio Wissen natürlich läuft und wir müssen es auflösen. Heute ist es ein bisschen eine schwierigere Variante. Es ist immer ein bisschen um die Ecke gedacht. Es geht heute um Sonderformen der Ehe. Es ist eine gespielte Szene. Ich sag mal kurz was dazu. Man müsste, vielleicht ist ein gutes Beispiel, wenn ich euch sage, der Weihnachtsmann und da, wo ich jetzt gerade rumstreichel, dann könnte man sagen, okay, Bart ist gemeint. So, also man muss so ein bisschen um die Ecke denken, auch in dem Rätsel, das jetzt kommt. Wir hören es uns einfach mal an.
Hast du alles?
Ja, tschüss.
Okay, Telefonzelle?
Ja.
Der DeLorean mit Fluxkompensator?
Ja.
Okay, dein schwarzes Loch to go?
Oh, das liegt in der Garage.
Ja, hättest du neulich fast schon mal vergessen. Und dann? Und dann?
Dann wäre ich in der Zukunft hängen geblieben.
Eben, dann wärst du in der Zukunft hängen geblieben. Lass dich mal angucken, mein Lieber. Oh, du hast da noch Soße im Mundwinkel. Warte.
Ach, lass das!
Pass auf dich auf. Sei pünktlich, um 6:30 gibt's Abendbrot, ja?
Na, hör mal auf hier. Tschö.
Gesucht ist der Titel eines erfolgreichen Bestseller-Romans, der kürzlich auch verfilmt wurde. Sonderformen der Ehe steht ganz oben drüber. Jetzt werfe ich einfach mal in die Runde. Ist irgendjemand draufgekommen, was gesucht ist? Welcher Bestseller gesucht ist, der auch verfilmt wurde? Ja, das hört sich eindeutig an.
Die Reaktion ist so ein bisschen ähnlich wie in unserem Postfach.
Es war schwierig, natürlich.
Es war echt schwierig, ja.
Aber wir haben natürlich nicht nur ein Dera die Wissen T-Shirt, sondern auch zwei Karten fürs Forum am Wochenende hier beim Deutschlandfunk in Köln draufgelegt. Ich weiß nicht, wir lösen es einfach mal. Den Gong haben wir nicht mehr da, weil wir ja so eine kleine Bühne hier in unserem...
Ach, aber da liegt er.
Willst du ihn einfach mal gongen, Kathi? Genau, wir haben immer den Gong, dann wird quasi aufgelöst. Achtung! Die Lösung ist die Frau des Zeitreisenden. Die Frau des Zeitreisenden war der Bestsellerroman, den wir gesucht haben, der aus dem Jahre 2003 stammt und der vor kurzem verfilmt wurde. Und ich würde sagen, such dir einfach
eine der Damen vielleicht als Glücksfee.
CEO muss das machen.
Jetzt wählen wir den Gewinner.
Also, von den wenigen Richtigen ist es Patrick Schnobrich. Patrick, herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch von uns allen. Patrick Schnobrich, wäre ganz schön, wenn Sie uns kurz auch eine Mail schreiben könnten an redaktionskonferenz@dradiowissen.de, wie Sie es gemacht haben, auch schon für die Antwort und uns einfach mitteilen, ob Sie zum Forum Neue Musik morgen gehen. Dann hinterlegen wir nämlich die Karte auf Ihren Namen. Sie können uns aber auch sagen, Sie kommen irgendwie aus, steht da dabei, wo er herkommt? Aus
Nein, leider nicht.
Aus München ist ein bisschen schwierig, Neue Musik, da fahre ich jetzt nicht nach Köln dafür.
Aber ihr könntet schon, wenn ich jetzt ins Wort falle, mal aus Hiu und Katharina live auf der Bühne im Deutschlandfunk erleben.
Das ist natürlich ein Highlight.
Na, unbedingt.
Und in D-Radio Wissen übertragen wir ja auch ab 22:30 das Konzert von See You in Hell morgen Abend mit Helmut Hattler auch noch zusammen live bei uns. Und
aber im Sendesaal ist natürlich noch viel besser.
Das ist natürlich
insofern kommen.
Ich wollte gerade sagen, wenn man jetzt noch mal ganz kurz auf diese Situation, neue Musik, man geht da zu einem Konzert. Kathi, ich weiß, du warst auch schon mal auf einem. Im Vorgespräch hast du mir gesagt, es war so ein bisschen schwierig.
Weil ich, wie soll ich sagen, mutigerweise meine zwei Kinder mitgenommen habe und diesen Bildungsanspruch habe, die sollen ja auch mal andere Musik als Popmusik hören. Und wir saßen in der ersten Reihe, aber es war erstmal halt ein bisschen steif und langweilig. Und dann wurden irgendwelche Bonbons rausgeholt und so. Das stieß dann nicht auf wirkliche Gegenliebe.
Ja.
Aber es hat uns trotzdem sehr gefallen. Ich muss sagen, also meine Kinder, die kriegen zwar einiges mit zu Hause, sie sagen aber, ach, ihr hört so komische Musik und so. Also wir stoßen da noch nicht so richtig durch bei denen.
Wollte ich mal ganz kurz anfragen, wie ist es am Wochenende? Darf man da Bonbons mitnehmen oder vielleicht auch mal tanzen zu neuer Musik? Also bei See You in Hell kann ich mir gut vorstellen.
Also wir haben eine relativ feste Bestuhlung, die können wir für See You in Hell nicht abbauen, aber wenn da irgendwie dazwischen ein Platz ist und jemand möchte, es können jetzt nicht alle 200
also
oder 300 Leute
auf jeden
tanzen,
Fall. Wir bringen die Menschen zum Tanzen.
Ja, man muss dann sozusagen auf dem Stuhl tanzen.
Bei uns geht es.
Ja. Alle können nicht tanzen, so ein paar bestimmt, ja, wenn sie auch, alle, die können tanzen, die auch schon bei Brice Posay getanzt haben.
Ah, das gibt doch nichts Schlimmeres als Bestuhlung, oder Sie?
Ja, ist ein bisschen schwierig. Also es ist immer, wenn es nicht bestuhlt ist, dann ist es alles etwas gelöster und die Hemmungen sind nicht so hoch.
Das übersteigt aber leider unsere logistischen Möglichkeiten, ja, 200 Plätze abzubauen innerhalb von einer Stunde. Das ist nicht zu machen, weil am nächsten Morgen muss es wieder stehen. Funktioniert leider nicht.
Katharina, bei dir, du bist ganz froh, wenn die Leute sitzen und dir zuhören?
Ach nee, das ist viel besser, wenn die dann auf den Stühlen stehen, ehrlich gesagt. Genau. Wir hatten das vor Weihnachten mal in der Schweiz, das war unglaublich, so in der Kirche, so ein Weihnachtsprogramm, aber so ein mediterranes Weihnachtsprogramm und da dachten wir auch so, naja, so der allgemeine Schweizer, wie man sich den klischeemäßig vorstellt, ist eher zurückhaltend und ein bisschen stiller, aber das war gar nicht so und das war super.
Ah, okay. Ja, vielleicht schafft man es ja. Vielleicht das Sitzpolster einfach wegtun und dann wird es auch nicht so dreckig. Vielleicht ganz abschließend.
Ich gebe das mal weiter an die Inspizienten, ne? Diesen guten Tipp.
Werdet ihr das ganze Wochenende denn beim Forum dabei sein? Werdet ihr euch das ganze Wochenende neue Musik geben oder sagt ihr euch, ein Tag reicht? Danach, wie ein Kollege heute sagt, wenn man sich neue Musik anhört, dann muss man ausgeschlafen sein, dann schlafe ich lieber aus am Tag drauf.
Also ich habe vor mir, das ganze Wochenende zu geben und freue mich sehr darauf. Mhm. Das mit dem Ausschlafen muss trotzdem irgendwie hinzukriegen sein, aber vielleicht gar nicht wegen des Konzertes, sondern das ist immer gut.
Bei uns ist es so, dass wir leider zurück müssen, weil schon am nächsten Tag morgens um 10 Uhr muss ich schon wieder auf der nächsten Bühne stehen und von daher ist der Zeitdruck etwas groß.
Frank, du musst, das ist dein Job.
Ja, ich überleg's mir mal. Ne?
Ich bin auf jeden Fall morgen Abend dabei, sobald ich hier fertig bin.
Lass deine Kinder zu Hause.
Nee, das
Nein, ist nicht unbedingt mitbringen. Voriges Jahr war eine Kollegin vom Deutschlandfunk beim Forum und die stand mit ihrer Tochter in der ersten Reihe. Als das Konzert nicht im Saal war, sondern im Foyer, Radiostück von Cage, 8 Radios und das Kind war total fasziniert, was die da gemacht haben.
Schön.
Ja.
Ich bedanke mich ganz herzlich in dieser Runde, dass wir so luster über die neue Musik dann doch gesprochen haben. Ich hatte ein bisschen Bauchschmerzen vorher, aber man kommt wohl doch auch rein. Ich werde vielleicht morgen auch vorbeikommen. Bedanke mich natürlich bei Katharina Bäumel. Danke, dass du hier warst und die Schalmei uns gespielt hast.
Sehr gerne.
Das war sehr toll. Ich wünsche einen guten Auftritt morgen. Frank Kämpfer, danke, dass du an meiner Seite warst und vehement gewettert hast gegen meine Popmusik-These.
Wenn ich morgen ein blaues Auge habe, da haben mich Anhänger der neuen Musik verprügelt heute Nacht.
Das ist gut. Wir geben deine Adresse noch auf Facebook gleich bekannt. Kathi Ziegler aus der Online-Redaktion, danke schön, dass du auch da warst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ich bedanke mich auch bei der Technik. Norman Wollmacher, danke, dass du uns alle zusammen gefahren hast heute Abend und wir hören zum Abschluss unserer Redaktionskonferenz noch einen Titel von CEO und Hell, der nennt sich Voiceless und wünsche Ihnen einen guten Abend.